Geheimnis.
Staffel 1, Episode 2. Diesmal gibt es eine Orientierung zum Thema Diagnostik. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Willkommen zu Evo Mentis. Bei der heutigen Kompaktfolge versuche ich mal so in 10 bis 20 Minuten euch ein bisschen was über die Diagnostik zu erzählen. Und ich verstehe total, wenn ihr euch schon viel mit Diagnostik beschäftigt habt, dass ihr dann vielleicht sagt, der hat ja keine Ahnung, der stellt das Ganze viel zu einfach dar. Würde das nicht so sehen. Ich will hier auch nichts verteufeln an irgendeiner Stelle. Aber ich werde an einigen Stellen in diesem Podcast auch mit diagnostischen Begriffen, gerade aus dem Themenbereich Mental Health, also psychische Störungen und dergleichen, operieren. Man verwendet da einfach Begriffe aus diesem Bereich. Und ich möchte einiges im Vorfeld klarstellen, wie ich das Ganze so sehe. Grundsätzlich geht es bei dem, was wir an Diagnostik haben und an Begrifflichkeiten haben, darum, unser ganzes Krankenkassen- und Ärztesystem in irgendeiner Form formal zu standardisieren. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Und da leisteten auch diese Systeme, also das zum einen das ICD-10 beziehungsweise ICD-11, was jetzt neu kommt, beziehungsweise auch die entsprechende amerikanische Version, die ein bisschen anders rangeht. Diese Systeme, die leisten da schon einiges. Die standardisieren sehr gut, die machen Sachen vergleichbar, versuchen das Ganze zumindest, die versuchen da ein bestimmtes Schema reinzubringen. Man merkt allerdings auch an ICD-10 beziehungsweise ICD-11, das Ganze gibt's halt in verschiedenen Fassungen. Das heißt, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, den wir da erleben. Und wir haben auch bei ganz vielen Sachen, die heute eigentlich als State of the Art irgendwie gelten, die Erkenntnis, dass es erst seit einigen Jahren überhaupt in der Diagnostik irgendwie anerkannt wird. Das heißt, ich habe stets eine vorauslaufende praktische Umsetzung, eine vorauslaufende Erkenntnis bei entsprechenden Fachleuten oder auch Betroffenen, die dann nachträglich in diesen ECD-Systemen erst umgesetzt werden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Duden, der auch so einen Standard Deutsch versucht zu definieren und das aber auch eigentlich erst immer nachlaufen tut zu der sprachlichen Entwicklung, die es gibt. Ich will jetzt nicht zu ausführlicher werden, aber auch Sprache ist seit jeher in Entwicklung. Es ist ein evolutionärer Prozess. Da ist nichts abgeschlossen und es wird auch niemals abgeschlossen sein. Das war es auch in den letzten Hunderten von Jahren nicht. Der Duden ist insofern das Standardwerk, was eigentlich dann nur das, was wir beobachten oder verwenden, dann umsetzt, und so ähnlich macht das ICD das auch. Allerdings ist natürlich nicht jeder Arzt und jeder Therapeut in der Lage, immer auf dem Stand der Zeit zu sein und sich überall zu informieren. Die brauchen solche Standardwerke auch, beziehungsweise es muss dann halt untereinander auch vergleichbar sein. Und dieser gemeinsame Wissensstand wird da drin dann dargestellt. Jetzt zu den Nachteilen. Das Ganze ist sehr stark an Begriffen wie Störung, Krankheit und dergleichen ausgerichtet. Das heißt, es geht immer um irgendwelche Normabweichungen da drin. Da ist irgendwas kaputt und defekt und muss irgendwie repariert werden. Das Ganze ist aber verständlich, wenn man es mal aus der Perspektive der Krankenkassen sieht. Die wollen eigentlich quasi so eine Art Bestätigung haben, dass eine bestimmte Leistung, die sie erbringen müssen, auch wirklich unbedingt notwendig ist. Also, dass im Zweifelsfall ein gewisser Leidensdruck da ist bei den Betroffenen. Also, das ist noch das Sinnvolle, was man da machen kann, dass man sagt, derjenige, der betroffen ist, muss einen entsprechenden Leidensdruck haben. Erst dann wird eine Diagnose erstellt, dass quasi so ein Defekt vorliegt. Und dann kann ein Therapeut oder ein Arzt mit entsprechenden Mitteln versuchen, hier eine Hilfe zu geben. Die unschönere Variante ist, dass quasi da ein Defekt vorliegt, der andere stört und der entsprechend behandelt werden muss. Also nicht die Person selber hat das Problem, sondern die anderen haben das Problem. Und gerade diese Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft ist eine sehr spannende, die wir in diesem Podcast uns immer wieder mal anschauen werden. Denn an diesen Konflikt, an diesen Schnittbereichen eigentlich zwischen beiden, zwischen dem Individuum und dem sozialen Umfeld, der Gesellschaft, da gibt's Reibungspunkte. Und diese Reibungspunkte, die kann man nun sehr unterschiedlich aufgreifen. Man kann bei einigen Sachen von einer Behinderung sprechen. Und das Schönste, was ich dazu eigentlich an verschiedenen Stellen gehört habe, ist die Auffassung, dass man sagt, das Umfeld behindert die einzelne Person. Nicht die Person ist behindert, sondern sie wird behindert durch ihr Umfeld. Also konkret, eine Person, die nicht so gut zu Fuß ist, die vielleicht auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder ihn benutzt, die entsprechend mit Dingen wie Treppen, Stufen, Schwellen und dergleichen Probleme hat, wird durch diese Stufen und durch eine fehlende Rampe und so weiter behindert. Also sie wird am Vorankommen gehindert. Und diese Art von Behinderung erfahren wir an ganz vielen Stellen. Bei manchen hat sich's inzwischen ein bisschen etabliert, dass man da mehr Verständnis dafür hat. Bei anderen Sachen ist es noch überhaupt nicht der Fall. Ich nenne mal ein paar Beispiele, wo das inzwischen ganz gut umgesetzt ist. Also Rot-Grün-Blindheit zum Beispiel wird oft immer noch vergessen. Es gibt oft immer noch irgendwelche Broschüren, wo dann ein Symbol in Rot und ein Symbol in Grün irgendwie dargestellt ist und sich ansonsten aber kaum unterscheidet. Und jemand, der jetzt eine typische Rot-Grün-Schwäche hat, die gar nicht so selten ist, tut sich natürlich jetzt schwer, diese zwei Symbole zu unterscheiden. Das ist dann sehr ungeschickt. Es gibt allerdings halt dann ein gewisses Bewusstsein auch. Gerade bei Webseiten wird auch drauf geachtet, wie kann man sowas darstellen. Ein anderes Beispiel wäre die Rechts- oder Links-Dominanz der Hand. Das heißt, die typischen Rechts- oder Linkshänder unterscheiden sich einfach in ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten, in welche Richtung sie schreiben können, welche Arten von Werkzeugen sie wie benutzen können. Ich kann prinzipiell alles sowohl für Rechtshänder als auch wahlweise für Linkshänder optimieren. Es ist nur schwierig, es für beide gleichermaßen zu optimieren. Deswegen gewinnt hier oft, und das ist bei ganz vielen Sachen so, gewinnt die Mehrheit. Und die 10% etwa Linkshänder haben mehr oder weniger Pech gehabt bei vielen Dingen. Also die Schreibrichtung zum Beispiel ist für Linkshänder eigentlich suboptimal. Die würden viel lieber von rechts nach links schreiben. Es gibt auch Kulturkreise, in denen es üblicher ist. Jetzt deutschsprachiger Raum, sage ich jetzt mal, ist eigentlich ganz klar von links nach rechts die Schreibweise. Die kommt rechts schreibenden Menschen entgegen. Linkshändig schreibende Menschen werden davon aber behindert, könnte man sagen. Nur hat man es früher so gemacht, dass man gesagt hat, naja, Linkshändigkeit ist quasi eine Störung, also eine Normabweichung. Da ist quasi was defekt und entsprechend muss das halt repariert werden. Und dann wurden die halt zwangsweise umgeschult, was zum Teil größere Probleme verursacht hat. Etliche haben sich auch einigermaßen dran gewöhnt oder wurden beidhändig. Würde man heute zum Glück kaum noch machen. Falls es doch irgendwo passiert, sollte man genauer hinschauen. Hängt vom Individuum ab letztlich. Ob das Individuum vielleicht auch einfach Bock drauf hat, mal zu probieren, mit rechts zu schreiben oder nicht. Manche sind da so veranlagt, dass sie beides können. Aber würde es heute nicht mehr aufzwingen. Und so kann man eigentlich auch bei vielen anderen Sachen rangehen, dass man nicht unbedingt von einem Defizit sprechen muss. So, um jetzt auf die Diagnostik zurückzukommen. Diagnostik geht ganz stark von diesem Defizitgedanken aus. Das heißt, da ist ein Defizit bei dem jeweiligen Individuum da. Also nicht dieses Individuum hat Bedürfnisse und Fähigkeiten, die zu seiner Umwelt nicht kompatibel sind, beziehungsweise die Umwelt ist nicht kompatibel für das Individuum. Diese Betrachtung wird relativ wenig gemacht dabei, sondern man sagt, nö, da ist eine Person, die hat gewisse Defizite, die kann gewisse Sachen nicht. Die hat, ich gebe mal ein Beispiel, die hat eine Reizfilterstörung. Das heißt, sie kommt mit lauten Geräuschen, mit hellem Licht, mit kratzender Kleidung und dergleichen, kommt sie nicht zurecht, weil sie sehr viel mehr wahrnimmt als andere Leute. Und dann sagt man nicht, nee, die ist halt besonders sensibel oder so, die nimmt wahnsinnig viel wahr und kommt dadurch vielleicht in Probleme rein, in sehr reizintensiven Umgebungen. Sondern man sagt, nee, die kann nicht filtern, quasi. Also die hat ein Defizit da drin zu filtern, dass man sagt, es ist normal, dass man filtern können muss, das ist der Normalzustand, quasi wie der Mensch gebaut wird, ja. Das ist die Denkweise dahinter, wie so eine Autofabrik, ja, da wird der Mensch gebaut und das, da gibt es gewisse Spezifikationen und wenn es da eine Abweichung gibt von diesen Spezifikationen, dann ist das ein Defekt. So wie bei einem Auto oder sowas, dass dessen Bremsen nicht ganz so gut funktionieren und das quasi einen Defekt hat. Da muss das irgendwie repariert werden. Da wird da von der Werkstatt eine Diagnose gestellt, dass ein Bremsdefekt vorliegt, der zu beheben ist durch eine Therapie, also quasi durch eine Reparaturmaßnahme irgendeiner Form. Und so kann man eine Reizfilterstörung halt diagnostizieren und sagen, ja, da muss man irgendwas tun oder dann muss derjenige das halt irgendwie in den Griff kriegen. Man könnte ja auch hingehen, könnte sagen, okay, derjenige braucht einfach vielleicht öfters einen Gehörschutz oder braucht eine entsprechende Umgebung, die darauf ausgelegt ist, kommt mit einem Großraumbüro, das besonders hell ausgeleuchtet ist, nicht klar. Arbeitsplatzergonomie schreibt oft gewisse Helligkeit vor irgendwie am Arbeitsplatz, kann aber total kontraproduktiv sein und ist eben nicht für jedermann gleichermaßen zuträglich. Ja, das sind die sinnvollen Betrachtungen. Diagnostik. Wie gesagt, geht sehr stark von diesem Defizitcharakter aus und das Spannende jetzt an Diagnostik ist, dass es normalerweise nicht erklärt, was da genau passiert. Es geht nicht von der Ursache aus, dass man sagt, okay, da ist vielleicht eine bestimmte genetische Variante vorhanden, die dann dazu führt, dass etwas anders funktioniert im Gehirn, die dann dazu führt, dass dieses andere Funktionieren dazu führt, dass diejenige eine Kompensation macht, um dem irgendwie aus dem Weg zu gehen, also der vielleicht laute und helle Bereiche meidet und der entsprechend dann halt Probleme hat in gewissen Umfeld, im sozialen Umfeld, bei gewissen Berufen oder dergleichen. Also da gibt es eine Kette an, eine Kausalkette, die man ziehen kann, die man vom Ursprung her verfolgen könnte. Ja, so würde man das ja auch bei einem defekten Auto machen, wo man sagen kann, das Auto fährt immer gegen Baum. Man kann, okay, das ist die Diagnose dann eigentlich. Das Auto fährt immer wieder gegen den Baum. Das aber, die Ursache ist vielleicht quasi, dass die Bremsen halt anders konzipiert sind. Gar nicht unbedingt defekt sind, sondern da ein anderes Bremssystem eingebaut ist, was es bedingt, dass man damit anders umgeht oder schon viel früher bremst oder vielleicht einfach nicht so schnell fährt. Ja? Das steckt in der Diagnose, das Auto fährt gegen den Baum halt nicht. Und was wir oft haben in der medizinisch-psychologischen Diagnostik, ist, dass man halt sagt, ja, der Mensch fährt gegen den Baum. Also übertragen gesehen quasi, der Mensch zeigt ein auffälliges Verhalten. Und da interessiert nur nicht mal unbedingt, wie geht's denn denn im Inneren. Also viele Diagnosen beschäftigen sich wenig damit, sondern beschäftigen sich mit dem beobachtbaren Verhalten im Äußeren. Und die Diagnostik hat dann normalerweise einen Symptomkatalog. Das kann man sich vorstellen wie so eine Checkliste. Da geht man hin und sagt, okay, ist der Kriterium 1 erfüllt? Ist Kriterium 2 erfüllt? Ist Kriterium 3 erfüllt? Ja, wenn dann alles schön erfüllt ist, wunderbar, dann kann ich sagen, diese Diagnose passt. Bei manchen Checklisten braucht man nicht alle Punkte. Da reicht's, wenn vielleicht irgendwie 3 oder 4 angekreuzt sind von 8 oder es reicht, wenn nach einem gewissen Bewertungssystem eine bestimmte Menge erreicht ist. Man spricht da auch von Scores und wie hoch denn jemand scored und so weiter. Das heißt, das ist ein gewisses Ermittlungskriterium, was versucht, objektiv zu sein. Und diese Objektivität wird meistens erreicht, indem man halt sagt, man macht das vom Äußeren, von beobachtbaren Sachen oder indem man denjenigen befragt und sagt, wie empfinden Sie das denn? Beides kann fatal sein, denn von außen betrachtete Sachen spiegeln nicht unbedingt das wider, wie sehr derjenige leidet oder wie es ihm im Inneren geht, sondern hängen sich oft an Sachen fest, wie sehr andere sich gestört fühlen dadurch. Also was ist im Äußeren beobachtbar? Mangelndes Sozialverhalten quasi. Ja, das ist aber das quasi, wie das soziale Umfeld es empfindet, nicht wie derjenige Betroffene das dann empfindet. Bei dem, weil ich, wenn ich Fragebögen mache, wie sich jemand selber fühlt, fühlen sie sich besonders leicht gestört von Licht oder fühlen sich normal gestört von Licht oder fühlen sich wenig gestört von Licht, dann würde derjenige vielleicht ankreuzen, ich fühle mich normal gestört, weil es war immer so, ja, also das ist das Normale. Gegen was soll ich das denn messen? Also woher soll ich jetzt annehmen, dass ich quasi nicht normal bin oder dass irgendwas jetzt besonders viel ist? Das würde nur dann auftreten, wenn ich sage, ich habe normalerweise ein gewisses Level und auf einmal ändert sich's jetzt für mich, dann kann ich das wahrnehmen. Dann kann ich sagen, oh, jetzt ist es anders. Aber wenn ich das von klein auf habe, weil ich einfach so gestrickt bin, dann tue ich mir sehr schwer mit solchen Fragebögen. In dem Bereich und in vielen anderen gibt's echte Schwachstellen. Warum kommen wir oft an solche Fragen? Ein Grund ist, gerade die Psychologie hat sich als Wissenschaft schwer getan, sich zu etablieren, sage ich mal. Sie entstammt der Philosophie. Bei der Philosophie ging es nicht unbedingt darum, was zu beweisen. Hat Riesenvorteile, hat auch ein paar Nachteile vielleicht. Und jetzt wollte die Wissenschaft der Psychologie, die sich daraus ein bisschen emanzipiert hat, halt als Wissenschaft neben den anderen Bereichen wie Physik und Mathematik und Chemie und so weiter halt irgendwie anerkannt werden und hat deswegen sehr stark angefangen, die ganzen statistischen und stochastischen Konzepte zu übernehmen, um ein objektivierbares Verfahren irgendwie heranzuziehen, um sich so als Wissenschaft zu etablieren. Und diese Objektivierbarkeit geht halt dann besonders gut, wenn man das halt versucht, mit irgendwelchen standardisierten Fragebögen und dergleichen zu machen, mit Punktesystemen, aber auch mit Sachen, die nach außen objektivierbar sind. Also schön wäre es, man schiebt die Leute in den Scanner rein und dann blinkt das rote Licht auf oder das grüne Licht auf und dann weiß man, aha, sind das oder sowas. Ganz so leicht ist es in der Psychologie in den allermeisten Fällen aber nicht. Und entsprechend muss man sich da anderer Methoden bedienen. Zudem ist ein großes Problem in der Psychologie, geht man ja nicht von dem Bottom-up-Ansatz rauf, also hin. Man geht nicht hin und sagt, aha, wie ist jetzt die genetische Grundlage, wie funktioniert das alles und so weiter. Da fehlt uns ja noch sehr, sehr viel vom Verständnis her. Das heißt, wir können gewisse Sachen mit Nervenzellen, Genen und so weiter, können wir schon einigermaßen gut erklären, auch komplexere Sachen und so weiter. Aber dann gibt es ein großes Gap zu dem, was wirklich passiert. Und ich vergleiche das gerne mal mit Computern. Wenn ich einen Computer aufschraube und mal da gucke und da sehe ich so einzelne Drähte und Sachen und da sehe ich so Dinger und da ist dann so eine, ja, ich weiß dann vielleicht irgendwann, das ist die CPU, das ist so der wichtige Teil vom Gehirn, aber da gibt es auch noch andere, die auch irgendwas machen. Und wenn ich da irgendwas, wenn da irgendwas kaputt ist oder da sich irgendwas messbar ist oder sowas, dann bedeutet das gewisse Sachen, dann tut es irgendwas. Aber jetzt rückzuschließen quasi, warum sich der Mauszeiger jetzt da bewegt oder da irgendwie ein auf dem Bildschirm ein bestimmter Text erscheint und das in den Drähten von dem Computer nachzuvollziehen, da ist eine große Lücke dazwischen. Ich kann nicht quasi, wie sich ein Programm verhält und wie ich das bedienen muss, von dem ableiten, wie jetzt die konkreten Hardware quasi im Computer ist und welche Ströme da wie funktionieren. Da gibt's zwar Zusammenhänge. Und wenn auf der einen Seite irgendwas überhitzt oder kaputt ist oder irgendwie anders ausgestattet ist oder dergleichen, dann verhält sich das auch da oben ein Stück weit anders. Aber das ist sehr indirekt. Da ist viel dazwischen an Schichten quasi. Und so ähnlich habe ich das in der Psychologie auch. Ich habe gewisse Erkenntnisse von unten her, aber ich habe auch gewisse Erkenntnisse, die quasi von oben nur möglich sind. Und das ist eben das Psychologie und das ist auch das, was ich jetzt Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse dann versucht zu machen und dergleichen. Und dazwischen ist aber, da fehlt's ein bisschen an der Stelle. Was man jetzt viel gemacht hat, ist zu sagen, ich habe Menschen, die ein bestimmtes Verhalten zeigen. Ich habe Leute schon mal, die Probleme haben, Warum haben sie Probleme? Weil die Gesellschaft ihnen Probleme macht. Das ist meistens so die Quintessenz. Die kämen vielleicht untereinander oder in einem entsprechenden Umfeld oder auf einer einsamen Insel, wunderbar klar. Aber sie kommen nicht mit anderen Leuten klar. Also es ist nicht immer, aber oft ist das ein Thema. Das heißt, ich betrachte aber schon nur mal einen kleinen Teil davon, dieser ganzen Sache, weil ich müsste ja eigentlich die Gesamtgesellschaft betrachten, in deren Kontext quasi was passiert. Also ich müsste deren gesamtes Leben betrachten, ich müsste gucken, in welchem Umfeld sind die denn normalerweise und wo entstehen da welche Probleme. Dann käme ich wahrscheinlich auf den Trichter. Das heißt, ich betrachte aber schon nur mal einen kleinen Teil. Da ist ein paar Menschen, die machen anderen Probleme oder die sagen selber, dass sie irgendwie unbedingt Hilfe brauchen oder denen sieht man das an. Und dann gucke ich mir die an und sag, okay, jetzt aus meinem Forschungsbereich, ich habe da viele, denen kann ich jetzt nicht so genau helfen, aber mir ist aufgefallen, da gibt's welche, die haben alle zusammen, haben diese Eigenschaft und diese Eigenschaft. Diese drei Eigenschaften, die finde ich bei ganz vielen Leuten immer wieder. Ich finde da auch bei Einzelnen noch eine andere Eigenschaft und oder da noch eine einzelne Eigenschaft, aber die ist nicht bei allen, sondern da habe ich jetzt einfach bei der Gruppe, die ich jetzt da zufällig hatte, habe ich jetzt irgendwie diese Eigenschaften da irgendwie immer wieder gefunden. Da gibt's irgendwie eine Gemeinsamkeit, habe ich so das Gefühl. Da lässt sich was gruppieren irgendwie. Und dann finde ich eine Diagnose. Also es ist ja tatsächlich eine Erfindung von uns Menschen. Es ist ja nichts irgendwie, wo ein Schalter irgendwie im Gehirn irgendwie existiert, der sagt, ich schalte mal um auf das oder das, was dann einen diagnostischen Begriff hat. Ich schalte mal um auf Depression oder sowas. Es gibt da zwar Zusammenhänge, aber der Begriff zum Beispiel Depression ist etwas Erfundenes von uns Menschen. Genauso wie andere Begrifflichkeiten, die wir erfunden haben. Wahnsinnig spannendes Thema. Kommen wir auch noch dazu. Und diese Erfindung, die ich dann habe, die muss ich dann auch irgendwie eingruppieren quasi, also einordnen zwischen anderen Erfindungen, die es so gibt, die vielleicht andere Leute gemacht haben, die es schon länger gibt oder auch die ich selber irgendwie mache. Und dann sage ich, okay, es gibt diesen Begriff, ich habe posttraumatische Belastungsstörung als Begriff und ich habe Depression und ich habe bipolare Störung und ich habe so, dann muss ich irgendwie sagen können, ja, sind das jetzt alles dieselben Begriffe oder nicht? Und dann sage ich, ja, da ist schon eine Eigenschaft irgendwie gleich bei dem Patienten und bei dem und dort und da habe ich jetzt schon Zusammenhänge, aber eigentlich sind es ja zwei verschiedene Sachen. So, dann passiert halt was, dass ich ja anfange, das irgendwie auseinander zu sortieren. Aber es ist nur eine erfundene Gruppierung an der Stelle. Das heißt, ich gehe hin und sag, naja, wodurch unterscheiden sich Patienten, die Diagnose A haben und Diagnose B haben? Und dann versuche ich das rauszukriegen. Und dann sage ich, okay, der eine, der hat halt nur irgendwie, der hat dann, ich erfinde jetzt mal was, was anschaulicher ist irgendwie, der sieht grüne Flecken und der andere, der sieht rote Flecken. Und den da, dem stehen manchmal die Haare zu Berge und den da, bei dem passiert das eigentlich nicht. Also kann ich das schon mal differenzieren. Also habe ich eine Differentialdiagnostik. So, aber woher weiß ich das jetzt, dass es so ist? Also ich habe ja quasi am Anfang eine Annahme getroffen, indem ich gesagt habe, der da hat Diagnose A, der hat Diagnose B. Und dann habe ich davon abgeleitet, quasi wo die Unterschiede sind. Ich habe denen ja aber vorher die Diagnosen selber erstmal gegeben. Ob das dann perfekt richtig war und ob diese Diagnosen überhaupt einen perfekten Sinn ergeben, weiß ich ja gar nicht. Das heißt, hätte ich von Anfang an vielleicht gesagt, naja, es gibt keine Diagnose A und B, sondern es gibt nur die Diagnose A, B. Das ist im Prinzip ein Ding. Und klar gibt es da gewisse Unterscheidungen und Sachen, aber es gibt halt Sachen, die sind signifikant dafür. Die tauchen eigentlich bei fast allen auf und es gibt Sachen, die tauchen eigentlich bei keinem auf. Da hätte ich ein ganz anderes Schema da. Und nichts davon ist wirklich perfekt. Und das Spannende ist wirklich, solche Sachen und solche Effekte gibt's wirklich. Also das ist nicht nur was ich mir irgendwie so ausdenke, sondern das ist genau das, was man beobachten kann, wenn man irgendwie sich die ICD anguckt, wie sich Dinge entwickeln. Da werden am Anfang Sachen kategorisch ausgeschlossen, die später dann Standard sind. Ist Teil der Entwicklung. Man bemüht sich im Prinzip, sich da irgendwie hinzuraten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch nichts, was die Diagnostik an sich deswegen komplett schlecht machen würde. Man muss sich das nur bewusst machen, dass wir mit Begriffen und Konzepten hier arbeiten, die alles andere als perfekt sind. Sie sind halt so das beste Standardisierte, was sich bisher herausgebildet hat. Das bedeutet aber nicht, dass sie der Weisheit letzter Schluss sind. Es bedeutet auch nicht, dass sie perfekt stimmen. Und es bedeutet auch nicht, dass man sich nicht darüber hinaus einige Gedanken machen sollte, wie Sachen vielleicht miteinander zusammenhängen. Oder wie sie vielleicht auch nicht zusammenhängen. Oder woher sie kommen und wo die Ursachen sind. Das heißt, Diagnostik ist ein Werkzeug, das wir leider noch nicht besser haben und das sich nur auf einen Teil der gesamten Thematik irgendwie sinnvoll anwenden lässt. Aber es ist ein wichtiges Werkzeug, insbesondere eben auch für Krankenkassen und Ärzte, denn nur mit einer Diagnose bekommt man entsprechende Leistungen. Und das hat mitunter einige Vor- und Nachteile. Es kann auch dazu führen, dass Leute dann diverse Diagnosen sammeln, weil man ihnen erst die eine Diagnose gibt, dann kommt man irgendwann drauf, ja, das war es vielleicht doch nicht so ganz, dann haben sie vielleicht auch noch die andere Diagnose und dann die dritte oder die vierte oder die fünfte und man sagt, ja, haben die jetzt all diese Sachen, wo man sagen kann, ja, vielleicht haben sie all diese Sachen, aber vielleicht halt auch, hängen alle auch irgendwie miteinander zusammen und wurden nur bisher in der Diagnostik immer krampfhaft getrennt, indem man gesagt hat, nee, das, da muss man differenzieren von dem da, weil wenn es irgendwie nur 2-3 Tage dauert, dann ist es das, aber wenn es irgendwie mehrere Wochen dauert, dann ist es das. Verhält sich aber ansonsten genau gleich. Also solche Unterscheidungen gibt's, vereinfacht gesagt. Wie gesagt, okay, kann man machen, aber hilft uns das? Also wenn ich so krampfhaft machen muss an manchen Stellen, ist das dann nicht eigentlich ein Hinweis darauf, dass ich da möglicherweise Zusammenhänge im Unterbau habe, die ich mal besser angucken sollte, um vielleicht dann auch ursächlicher irgendwie helfen zu können und nicht nur an den Symptomen zu doktern, sondern vielleicht auch an den Unterbau ein bisschen ranzugehen. Und um vielleicht noch einen schönen Teil zu nennen, den ich auch besonders interessant finde, es wird auch um Neurodiversität gehen. Ein Teil von Neurodiversität ist auch das Thema ADHS und Autismus-Spektrum. Und bis vor einer Weile war es völliger Standard und unbestritten, dass es entweder ADHS oder Autismus-Spektrum sein könnte oder halt auch nichts von denen. Aber auf keinen Fall beides. ADHS und Autismus-Spektrum haben sich gegenseitig kategorisch ausgeschlossen. Da gab es eine Differentialdiagnostik dazu und dann hieß es wirklich, wenn du das eine hast, ist es sicher, dass du nicht das andere hast. Und wenn offensichtlich doch Aspekte von dem anderen da sind, dann war vielleicht das erste eine Fehldiagnose und das andere war es dann irgendwie. So, das war die Meinung. Heute ist Stand der Dinge, dass sehr viele Menschen mit ADHS auch eine Autismusdiagnose haben und sehr viele Menschen mit Autismusdiagnose auch eine ADHS-Diagnose haben. Also wir sprechen da so von 40-60%, jeweils so grob gesagt. Und das ist ja kein abgeschlossener Prozess, das heißt, viele sind auch einfach mit der einen Diagnose gestartet, sind da weit so weit aufgehoben, haben keinen entsprechenden Leidensdruck, forschen da nicht weiter und kommen dann vielleicht gar nicht drauf, dass sie das andere genauso haben. Es wird aber trotzdem noch beides unterschieden. Also man sagt wirklich, Nein, es sind zwei getrennte Diagnosen, aber du kannst beides haben. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn, du kannst einen grippalen Infekt haben, aber du kannst auch gleichzeitig eine bakterielle Infektion haben oder sowas. Also es sind zwei verschiedene Sachen. So ist die Denkweise bisher noch. Ich persönlich halte das für Quatsch. Es gibt so starke Hinweise, dass es so starke Überlappungen gibt, dass es so starke Häufungen gibt von beidem an der Stelle, dass es sich eigentlich lohnt, da mal genauer hinzugucken, ob das nicht eigentlich ein großer Gesamtverbund ist, der viele Zusammenhänge hat, wo man auch viel stärker an Unterbau gehen kann, der natürlich unterschiedliche Ausprägungen hat, keine Frage. Es gibt Menschen, die sind wirklich eher im einen und eher im anderen, aber es gibt auch viele Zusammenhänge dazwischen. Ich erkläre es immer gerne so, die Diagnostik sieht halt erst ab so einem gewissen Level überhaupt Dinge. Das heißt, was so niederschwellig passiert da unten irgendwie, das ist das, was man auch als subklinisch bezeichnet. Und was dann ignoriert wird, wo man sagt, da ist kein genügender Leidensdruck, da ist kein genügender Handlungsbedarf, das interessiert uns eigentlich gar nicht so genau. Beziehungsweise das erfassen wir mit der Diagnostik nicht und das landet dann entsprechend auch nicht in entsprechenden Therapien, vielleicht auch nicht in entsprechenden Untersuchungen und das verschwindet so ein bisschen so, man hat gesagt, im Dark Web oder in der Tiefsee. Wenn man sich es am Eisberg vorstellt, alles über der Wasseroberfläche sieht man, aber den großen Unterbau unter der Wasseroberfläche, der verschwindet da so. Die Wasserlinie ist quasi die diagnostische Schwelle. Also erst ab der betrachte ich das. Und da ragen dann halt an der einen Stelle so ADHS heraus, an der anderen Stelle so Autismus heraus. Und im Unterbau ist das aber ein großer Eisberg. Da hängen auch noch mehr Sachen dran und so weiter. Und das Spannende passiert eigentlich da unten. Aber es gab halt Leute, die sind auf die eine Weise auffällig geworden. Es gab Leute, die sind auf die andere Weise auffällig geworden. Und dann hat man die halt in die eine Schachtel gepackt und in die eine Gruppe und in die eine Diagnose, die man erfunden hat. Ist ja ein erfundener Begriff. Und auf der anderen Seite gab es halt welche, die anderweitig auffällig geworden sind. Also objektivierbar auffällig quasi. Ja, da ist wieder dieses Konzept der Wissenschaft, die irgendwie objektivierbar sein will. Dann hat man die in diese andere Schachtel gepackt und dann hat man gesagt, nee, das sind aber zwei verschiedene Sachen. Und dann hat man das auch verteidigt, weil man kann ja nicht alles durchmischen und so weiter, aber hat immer gesagt, das sind zwei verschiedene Diagnosen und entweder das eine oder das andere. Es hing unten aber irgendwie zusammen und deswegen haben Leute halt auch oft beides oder können mal das eine, mal das andere. Also aus meiner Sicht Diagnostik schön und gut. Man sollte sich nicht zu starr dran festhalten und ich werde diese Begriffe aus der Diagnostik immer mal wieder gerne verwenden, aber mich nicht damit begnügen, die starren Diagnosekriterien und die starre Symptomatik, die da in den ICD-Geschichten genannt werden, zu verwenden, sondern werde es als begrifflichen Aufhänger für ein Thema verwenden an der Stelle. Ja, und wer sich mit Diagnostik und so weiter stärker beschäftigt und da viel Mühe gibt und so weiter, trotzdem meinen Respekt, das ist ein sehr schwieriges Thema und das ist gut, wenn man das entsprechend weiter voranbringt. Auch wenn es nicht perfekt sein sollte, erfüllt es wichtigen Zweck und ist keineswegs völlig unsinnig. Ich hoffe nur, es entwickelt sich auch entsprechend schnell weiter, dass wir ein immer besseres Werkzeug an dieser Stelle bekommen. Das war's für dieses Mal. Es war, ja, vielleicht nicht ganz so kompakt, wie ich es gerne immer anstrebe, aber es war mal ein Thema so ungefähr grob angerissen und in den nächsten Episoden gehe ich dann wirklich mal genauer auch ein, auch dann auf ADHS, auch auf das Thema Autismus-Spektrum, aber vor allem auch erstmal Neurodiversität, was überhaupt das Konzept davon ist. Beziehungsweise auch mal evolutionäre Psychologie, die ich für viel spannender, ehrlich gesagt, halte als diese reine Defizitdenkweise. Und vor allem auf die Frage, ist nicht alles eine Anpassung? Also, wir sehen, wir hören uns wieder demnächst bei einer weiteren Episode von
Evomantis. Evomantis. Evomantis.